Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo aus dem Studio in Prag, meldet sich am Mikrofon Markéta Kachlíková. Wir blicken heute auf sportliche Sanktionen, ein spätes Gedenken in Prag und klassische Musik in besonderem Ambiente. Die Ethikkommission bestraft Pokalsieger MFK Karviná wegen Spielmanipulation mit dem Abstieg. Der Verein wehrt sich. Ein neuer Stolperstein in Prag erinnert an den von den Nationalsozialisten ermordeten Dadaisten Walter Serner. Zu den beiden Themen hören Sie mehr in unserem Tagesecho. Und das Troja-Festival lädt zu bekannten Meisterwerken in ungewöhnlicher Atmosphäre und einem guten Glas Wein ein. Einzelheiten dazu gibt es im Kultursalon im zweiten Teil der heutigen Sendung. Bleiben Sie dran. Zuerst aber das Neueste aus Tschechien.
Die Nachrichten.
Hunderte von Mitarbeitern schließen sich am Montag, dem 22. Juni, dem eintägigen Warnstreik in den beiden öffentlich-rechtlichen Medien, im tschechischen Fernsehen, tschechischen Rundfunk an. Sie wollen damit ihren Protest gegen das Vorhaben der Regierungskoalition zum Ausdruck bringen, die Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen zu ändern. Der Streik wird die Ausstrahlung aller Programme mit Ausnahme der Kindersender Radio Junior und Dečko beeinträchtigen. Die Hauptfunktionen der Öffentlich-Rechtlichen werden durch den Streik nicht gefährdet. Dies teilten die Organisatoren des Streiks am Mittwoch mit. Die Regierung von Andrej Babiš hat am Montag den Gesetzentwurf über die Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen unterstützt, mit dem das bisherige Gebührensystem abgeschafft wird. Die Öffentlich-Rechtlichen sollen danach aus dem Staatshaushalt finanziert werden. Die Budgets der beiden Medien werden dadurch um rund 15% gekürzt. Die Öffentlich-Rechtlichen müssten demzufolge 450 bis 750 von den 4.250 Mitarbeitern entlassen. Die tschechische Regierung unterstützt ein weiteres von der EU-Kommission vorgeschlagenes Sanktionspaket gegen Russland. Das erklärte Vizepremier Karel Havlíček am Mittwoch, als er von den Senatoren die tschechische Position für die bevorstehende Tagung des Europäischen Rates in Brüssel erläuterte. Die vorgeschlagenen Sanktionen zielen auf die Bereiche Energie und Handel ab. Sie beinhalten unter anderem ein Importverbot für russischen und belarussischen Fisch, Maßnahmen gegen russische Banken sowie Beschränkungen für die sogenannte russische Schattenflotte. Der Vorsitzende des Ratsausschusses für Auswärtige Beziehungen, Pavel Fischer, betonte ebenfalls die Notwendigkeit, die Sanktionen gegen Russland konsequent durchzusetzen. Nach seiner Verabschiedung wird das Maßnahmenpaket voraussichtlich mehr als 30 russische Banken auf die Sanktionsliste setzen. Zudem hat die Kommission erstmals ein EU-Einreiseverbot für alle Personen vorgeschlagen, die seit Beginn des Ukraine-Krieges in der russischen Armee gedient haben. Der stellvertretende Ombudsmann Vít Alexander Schorm kritisiert die Änderungen der Regeln für die Ausländer. Schorm warnt davor, dass die neuen Regeln die Möglichkeiten von Ausländern einschränken, sich vor Gericht zu verteidigen und dass sie harte Strafen selbst für unbeabsichtigte Fehler von Empfängern humanitärer Leistungen einführen. Das Büro des Ombudsmanns informierte darüber am Mittwoch auf seiner Website. Der neue Entwurf, der die Regeln für Ausländer in Tschechien verschärft, wurde vom Regierungskabinett am 25. Mai gebilligt. Er muss noch vom Abgeordnetenhaus bestätigt werden. Schorm beschrieb Fälle, in den Behörden Dokumente verlangen, zu deren Anforderungen sie gar nicht berechtigt sind. Zudem wies er darauf hin, dass der Staat die Finanzierung für rechtliche, psychologische und soziale Hilfsangebote eingestellt hat, die Ausländern bis vor kurzem noch von den Nichtregierungsorganisationen bereitgestellt wurden. Die Novelle sieht Änderungen in mehreren Gesetzen vor, vom Status von Personen mit Sondervisa über die Asylbedingungen bis hin zum Strafgesetzbuch. In einer Unterführung unweit des Prager Hauptbahnhofs wurde am Dienstag ein Denkmal der Gleichgültigkeit enthüllt. Künstler Jakub Janowski kreierte das Denkmal in Zusammenarbeit mit der Plattform für sozialen Wohnungsbau. Die kissenförmige Betonplastik soll auf die Obdachlosenproblematik aufmerksam machen und an Menschen erinnern, die auf der Straße leben und sterben, unbemerkt von ihrer Umgebung. Laut Janowski wurde der Standort in der Unterführung für die Skulptur aus dem Grund gewählt, weil es sich um einen Ort handelt, an dem sich Obdachlose oft aufhalten. Im italienischen Kulturinstitut in Prag beginnt am Mittwoch eine Ausstellung vom Buchcovern von Pinocchios Abenteuern, die aus 40 Ländern stammen. Die Schau wird anlässlich des 200. Geburtstags des Schriftstellers Carlo Collodi gezeigt, der das Märchenbuch geschrieben hat. Darüber informierte das Kulturinstitut in einem Pressebericht. Das Institut bereitete zudem in seinem Garten eine Bühneninstallation vor, die von Pinocchios Geschichte inspiriert wurde. Der Zaubergarten Märchen der Kleinseite ist bis zum 12. September geöffnet. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. In Tschechien ist es am Donnerstag überwiegend heiter. In höheren Lagen gibt es Regenschauer. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 30 Grad. In Lagen um 1000 Meter werden 21 Grad erreicht.
Das waren die Nachrichten mit Martina Schneibergova und wir machen weiter mit dem Tagesecho. Im Skandal um Spielmanipulationen und Wettbetrug im tschechischen Fußball hat die Ethikkommission des Verbandes FACER erste Strafen ausgesprochen. Sie trifft den Pokalsieger MFK Karviná und seine Leute. Till Janzer weiß mehr.
Noch vor knapp einem Monat hatte die Mannschaft des tschechischen Fußballvereins MFK Karviná großen Grund zum Jubel. Sie feierte den Pokalsieg im Finale gegen den FK Jablonec. Doch seit diesem Dienstag ist die Welt überhaupt nicht mehr in Ordnung für den Klub aus dem Nordosten des Landes. Die Ethikkommission des Fußballverbandes hat ihn nämlich wegen der Manipulation von 3 Spielen der ersten Liga bestraft. Das Urteil lautet Abstieg in die zweite Liga und eine Strafe von 10 Millionen Kronen, umgerechnet 410.000 Euro, für den Verein als solchen. Zugleich soll der Oberbürgermeister der Stadt Karviná und langjährige Vereinsvorsitzende Jan Wolf 12 Jahre lang nicht mehr im Fußball tätig sein dürfen und muss 3 Millionen Kronen, also 124.000 Euro, an Strafe zahlen. Und ebenso wurden 5 Spieler des Clubs für 15 Monate bis 12 Jahre vom Fußball ausgeschlossen und erhielten Geldstrafen. Der Fall des MFK Karviná gehört zu einem großen Skandal um Spielmanipulationen und Wettbetrug, der im März dieses Jahres ans Licht kam. Zahlreiche Spieler und Funktionäre auch weiterer Vereine hierzulande sowie Schiedsrichter sind in diese Causa verwickelt. Im Verein, aber auch im Rathaus von Karviná trifft das Urteil auf Unverständnis. So sagte etwa der Stadtverordnete Ladislav Hammer aus den Reihen der Opposition in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Das Urteil ist nicht gerade schön. Ehrlich gesagt kommt mir die ganze Causa komisch vor. Denn weltweit gibt es Korruption im Fußball. Und natürlich auch in Tschechien. Die Strafe, die wir erhalten haben, erscheint mir ziemlich hart. Man hat einen Sündenbock gefunden und das ist der kleine Verein MFK Karviná.
Das Urteil der Ethikkommission ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Innerhalb von 5 Tagen kann dagegen Berufung eingelegt werden. Sowohl der Verein als auch die verurteilten Einzelpersonen weisen die Anschuldigungen von sich, Ligaspiele beeinflusst zu haben. Deswegen kündigte der Verein bereits an, in Berufung gehen zu wollen und veröffentlichte dazu eine Erklärung. In dieser heißt es unter anderem, Zitat:
Wir haben eine Reihe an Beweisen zu unseren Gunsten vorgeschlagen. Deswegen sind wir jetzt überrascht, dass die Ethikkommission des Verbandes keinen dieser Beweise anerkannt hat. Unserer Ansicht nach handelt es sich um eine überstürzte Entscheidung.
Und Karvinas Oberbürgermeister Wolf will ebenfalls die Möglichkeit der Berufung nutzen, wie er mitteilte. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. Zitat:
Mit der Entscheidung der Ethikkommission des Verbandes stimme ich nicht überein und halte sie für nicht richtig. Ich weise zurück, dass ich mir irgendeine Korruptionshandlung habe zuschulden kommen lassen und lehne auch die Schlussfolgerungen ab, auf deren Grundlage ich für schuldig befunden wurde.
Was würde jedoch eine Berufung des Vereins gegen das Urteil bedeuten? Pavel Jahoda ist Sprecher des tschechischen Ligaverbandes und erläuterte:
V případě podání odvolání zůstane až do rozhodnutí odvolací komise.
In dem Fall bleibt bis zu einer Entscheidung der Berufungskommission des Verbandes der Status quo erhalten. Das heißt, dass Kardinal bei der Auslosung der nächsten Saison der ersten Liga als Teilnehmer geführt wird und Dukla Prag weiter der einzige Absteiger aus der höchsten Liga ist.
Beobachter gehen davon aus, dass die Berufungskommission des Verbandes erst nach der Auslosung der neuen Saison entscheiden wird, ob das Urteil gegen den MFK Karviná aufrechterhalten, verschärft oder abgemildert wird. Sollte die Berufung keinen Erfolg haben, würde die Liga in der anstehenden Saison nur mit 15 Vereinen laufen. Eine weitere Frage ist die der Teilnahme am europäischen Pokalgeschehen. Denn Karviná ist als Pokalsieger sportlich für die zweite Vorrunde der Europa League qualifiziert. Doch die UEFA als Ausrichter des Wettbewerbs ist bei dem Verdacht von Spielmanipulationen äußerst strikt. Fachleute bezweifeln, dass sie Karviná international spielen lässt. Entweder rückt dann ein anderer tschechischer Verein nach oder der Verband könnte sogar um einen Platz in den Europapokalwettbewerben kommen. Bis Mittwochmittag hatte sich die UEFA noch nicht zu dem Fall geäußert.
Sie hörten einen Beitrag von Till Janzer. Er war ein radikaler Freigeist des Dadaismus, ein großer Dandy und literarischer Provokateur. Mit seinem Manifest Letzter Lockerung schuf er einen Meilenstein der literarischen Avantgarde. Walter Serne. Geboren im böhmischen Karlsbad, zog es ihn später in viele Städte Europas, von Wien, Berlin und Zürich bis Paris und Barcelona. Nun ist der Kosmopolit symbolisch in seine letzte Heimat zurückgekehrt. Seit Mitte Juni erinnert ein Stolperstein in der Prager Straße v Kolkovně 5 an den Autor, der 1942 von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Zur feierlichen Verlegung hielt Nikolai Fenn von der Internationalen Walter-Serner-Gesellschaft eine Ansprache. Ich habe ihn anschließend vors Mikrofon gebeten.
Herr Fenn, hier in Prag in der Altstadt wurde gerade ein Stolperstein für Walter Serner und ein für seine Frau Dorothea Serner verlegt. Von wem wurde diese Verlegung initiiert?
Das haben wir als internationale Walter-Serner-Gesellschaft organisiert und beantragt bei der Stolperstein-Organisation in Tschechien, die freundlicherweise sofort am nächsten Tag gleich eine Zusage gegeben hat. Dann hat es noch etwas gedauert aus organisatorischen Gründen, aber heute war es endlich soweit und wir sind darüber sehr glücklich.
Was ist eigentlich diese internationale Walter-Serner-Gesellschaft?
Das ist ein Verein, den unser Präsident Andreas Mosbacher vor vielen Jahren ins Leben gerufen hat. Und wir möchten an das Werk dieses Dadaisten und Schriftstellers erinnern, aber auch an sein Leben, was sehr interessant und abwechslungsreich war. Er war ein Pazifist, ein Paneuropäer, der in vielen europäischen Städten gelebt hat. Und diese Idee wollen wir in die heutige Zeit tragen.
Und wie machen Sie das?
Durch kulturelle Veranstaltungen, durch die Stolpersteinverlegung wie heute beispielsweise, aber insbesondere auch durch eine Webseite von unserer Vereinigung, die das größte Sammelbecken der Serner-Forschung in Europa ist und auf der alle Informationen versammelt sind.
Wie viele Mitglieder hat die Gesellschaft und wo ist Ihr Sitz?
Der Sitz ist in Berlin, aber wir sind, wie der Name sagt, international. Also wir haben Mitglieder aus den USA, aus Italien, aus Tschechien, aus ganz Europa und sind sehr froh darüber. Wir sind zurzeit ungefähr 50 aktive Mitglieder.
Sie haben es schon angedeutet, Serner war ein Schriftsteller, ein Pazifist. Wer war er eigentlich?
Ja, das wird man nie klären können und das ist eine ewige Aufgabe auch für uns, sein Leben und sein Werk zu erforschen. Vieles ist ungeklärt und das wird auch immer so bleiben und das macht es aber auch so spannend.
Und wenn Sie doch etwas über ihn sagen könnten?
Ja, wie ich es vorhin in meiner Ansprache gesagt habe, er hat mit diesen Masken gespielt. Ja, er hat nicht erkennen lassen, wer er wirklich war. Und so ist er durchs Leben gegangen, hat sehr fein beobachtet die Gesellschaft und das aufgeschrieben in seinen sehr spannenden Geschichten und die Leserschaft daran teilhaben.
Walter Serner wurde in Karlsbad geboren. Er lebte aber an vielen Orten Europas. Sein Stolperstein liegt seit heute in Prag. Wieso denn?
Nun, das war seine letzte Wohnanschrift. Von hier sind er und seine Frau Dorothea nach Theresienstadt und von dort nach Riga deportiert worden, wo sie ermordet wurden. Und daher ist der Stolperstein hier an der letzten Stelle, an der sie gewohnt haben.
Wie lange lebte er hier in diesem Haus?
Hier lebte er 3 Jahre. Von 1939 bis zum August 1942.
Und was hat er in diesen Kriegsjahren in Prag gemacht?
Sehen Sie, das ist eines der Mysterien, die wir nicht genau aufklären können. Er hat vermutlich Übersetzungen gemacht und davon gelebt, aber wir wissen es einfach nicht genau. Die Schriftstellerei hatte er schon viel früher aufgegeben. Jedenfalls hat er nichts mehr veröffentlicht. Vielleicht hat er noch etwas geschrieben, was noch nicht entdeckt wurde. Aber das ist so eines der vielen unbekannten Rätsel.
Worin sind Sie die Bedeutung der Verlegung von Stolpersteinen heute?
Ja, es ist einfach eine fantastische Idee, die Gunter Demnig da hatte vor über 30 Jahren, weil es dezentrale Mahnmale in ganz Europa sind, die uns im Alltag immer wieder daran erinnern, was geschehen ist, auf eine einerseits sehr dezente, unauffällige Weise und auf eine andererseits sehr persönliche Weise, weil wir die Namen und die Geburtsdaten und die Daten der Verschleppung und Ermordung einzelner Menschen darauf ablesen können.
Soweit das heutige Tagesecho. Sie hören weiter Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Im deutschsprachigen Programm geht es weiter. Das Troja Festival will eine etwas andere Veranstaltung seiner Art sein. Dargeboten werden klassische Musikstücke, die zwar allseits bekannt sind. Die Orte der Aufführungen sorgen aber für eine besondere Atmosphäre, die in den üblichen Konzertsälen nicht entsteht. Zum dritten Mal laden die Organisatoren also in den Prager Stadtteil Troja, um große Komponisten in ungewöhnlicher Umgebung und bei einem guten Glas Wein zu erleben. Daniela Honigmann hat die Festivalleiterin Martina Virkova getroffen und sich das Konzept erläutern lassen.
Co dělá dobrým festivalem? Dobrý festival jsou místa s genem loci, víno a hezká letní atmosféra.
Was ein gutes Festival ausmache, seien Orte mit einem Genius Loci, Wein und eine schöne Sommeratmosphäre. So beschreibt die Kulturmanagerin Martina Virkova den Rahmen des Troja Festivals, das sie vor mehr als 2 Jahren mitgegründet hat. Der ursprüngliche Ideengeber war der Violinist Josef Spatschek, der als Musiker selbst bei vielen Kammerkonzerten überall auf der Welt auftritt. Nach seinem Umzug in den Prager Stadtteil Troja habe Spatschek immer öfter davon gesprochen, dass es dort tolle Orte für solche Veranstaltungen gebe, erinnert sich Virkova. Und sie berichtet von ihren eigenen Eindrücken.
Do Troji jsem jezdila vždycky jenom do zoo s dětmi.
Ich bin immer nur mit meinen Kindern nach Troja gefahren, um in den Zoo zu gehen. Dann wurde mir aber klar, dass es dort noch viele andere schöne Orte gibt, die sowohl die Prager als auch die Touristen noch nicht entdeckt haben. Ich bin beruflich oft im Schloss Troja und immer verwundert es mich, wie leer es dort ist. Wenn man aber anfängt, den Garten mit seinem Labyrinth für sich zu entdecken, dann merkt man, wie klug dieser schon in der Zeit des Barock angelegt wurde. Außerdem gibt es dort Wandgemälde und wunderbare Bäume und alles liegt gleich am Fluss. Dem Schloss wurde im 18. Jahrhundert zudem ein Wirtschaftshof hinzugefügt, zu dem auch eine Brauerei gehörte. Und ich stelle mir immer vor, wie man zu der Zeit damals auf Pferden anritt und durch das imposante Tor in den Garten kam.
Konzertorte wie dieser würden der Musik eine zusätzliche Dimension verleihen, fügt Virkova hinzu. Zwar müsste der Raum im Schloss für das Troja-Festival speziell ausgestattet werden, weil die Wände einen Nachhall von ganzen 6 Sekunden erzeugen würden. Mit den richtigen Einstellungen seien die Aufführungen im Schloss jedoch immer ein Erfolg, so die Managerin, und nicht nur dort.
Als die Idee zum Festival aufkam, sagten wir uns, dass wir es einfach versuchen werden. Den ersten Jahrgang haben wir zunächst als den Nullten bezeichnet. Wir wollten abwarten, ob wir Fuß fassen, denn in Prag gibt es viele Angebote und es wäre möglich gewesen, dass keine Nachfrage besteht. Aber es wurde ein großer Erfolg. Von den Besuchern kamen tolle Rückmeldungen. Bis heute erinnere ich mich daran, wie mich das Abschlusskonzert im Zoo gerührt hat. Unter freiem Himmel erklang Verklärte Nacht von Arnold Schönberg und die Menschen bedankten sich mit Tränen in den Augen für dieses intensive Erlebnis.
Und so sei aus dem nullten Jahrgang der erste geworden, fügt Wirkova hinzu. Der Zoologische Garten gehöre seitdem genau wie das Schloss zu den festen Konzertadressen beim Troja-Festival. Dort würden die Grillen und die Rufe von Flamingos oder anderen Tieren die Open-Air-Darbietung begleiten, schwärmt die Direktorin. Und der einsetzende Sonnenuntergang tue sein Übriges für die Atmosphäre, ganz ähnlich wie im Botanischen Garten, in dem ebenfalls draußen gespielt wird. Wirkova fährt fort.
Der vierte feste Ort ist die ehemalige Brauerei. Im Prinzip handelt es sich um eine angebaute Scheune auf dem historischen Wirtschaftshof. Sie hat einen Dachstuhl aus Holz und eine erstaunliche Akustik. Unser Gedanke war, dass man an einem solchen Ort kein Konzert erwarten würde. Das gilt auch für die alte Kläranlage in Bubenec, die wir vergangenes Jahr entdeckt haben. Ich kann gar nicht schätzen, wie hoch sie ist, aber 15 Meter werden es in der Halle bis zu der Decke sicher sein. Dort klingen die Instrumente kristallklar.
Eine ganz neue Adresse beim Troja-Festival ist in diesem Jahr das Prager Planetarium. Es wurde für das Auftaktkonzert am 18. Juni ausgewählt. Und es habe sie zu dem Motto des Jahrgangs inspiriert, sagt Martina Wirkova. Dieses lautet Mezi nebem a zemí, zwischen Himmel und Erde.
Es macht mir Spaß, poetische Titel für ein Programm zu finden. Diesmal habe ich ihn auf einen komplexen Gedanken bezogen. Obwohl die Menschen so vieles entdecken, sei es der Weltraum, der Ozean oder die Medizin, in der es schon unbegrenzte Möglichkeiten, zahlreiche Kenntnisse gibt, so bleiben doch immer noch Dinge bestehen, die wir nicht erklären können und die ein bisschen rätselhaft sind. Dazu kann eben auch die Magie der Musik gehören, die auf einen Menschen wirkt, oder allgemeiner die Magie der Kunst.
Und so wie Wirkova selbst das Planetarium auf sich wirken lässt, so arbeitet auch Josef Spatschek mit den einzelnen Veranstaltungsorten. Der künstlerische Leiter und Dramaturg des Troja-Festivals erstelle für jedes Venue ein Konzertprogramm nach Maß, betont Wirkova.
Als es um das Planetarium ging, haben wir nach Musikstücken gesucht, die sich auf das Weltall beziehen. So gibt es das kaum gespielte Concerto per Galileo Galilei von Lubos Fischer zu hören, eine sehr wirkungsvolle Streicherkomposition, oder auch die Schöpfung von Joseph Haydn. Wir führen zwar nur deren Prolog auf, aber darin geht es auch um den Beginn von allem, also um den Urknall und die Entstehung des Lebens auf der Erde. Und die Hauptattraktion des Abends ist eine Bearbeitung von Also sprach Zarathustra von Strauss.
Das diesjährige Festivalmotto wird sich laut Wirkova ebenso beim Konzertabend im Prager Zoo widerspiegeln, der mit Träumerei überschrieben ist. Dort werden Camille Saint-Saëns, Claude Debussy und erneut Richard Strauss gegeben. Das Konzertangebot beim Troja-Festival wendet sich nicht nur an Kenner. Man wolle ein breites Publikum ansprechen, unterstreicht die Direktorin. Und besonders würden ihr Familien mit Kindern am Herzen liegen, um schon die Kleinen an die Musik heranzuführen.
Jedes Jahr haben wir eine Art Crossover-Konzert dabei. Das können Filmmusik oder Evergreens von den Beatles oder Queen sein, gespielt von Turn-Ensembles, wie diesmal Cello Republic oder dem Apple Quartet im ersten Jahrgang. Zu diesen Konzerten kommt wirklich die ganze Familie. Sie finden in der ehemaligen Brauerei statt, wo man in der Pause eine Runde spazieren, sich eine Erfrischung holen kann. Es ist eine eher offene Umgebung, bei der sich die Eltern keine Sorgen machen müssen, wenn das Kind auf dem Stuhl herumrutscht oder einfach losrennt.
Die Besucher müssen sich auch nicht extra elegant kleiden, fährt Virkova fort. Jeder sollte einen Dresscode wählen, der ihm angenehm ist.
Ich beobachte auch, und das freut mich sehr, dass in unserem Publikum Menschen zwischen 30 und 50 Jahren vertreten sind. Oft handelt es sich um Liebhaber von Architektur und Musik. Das etwas andere Format unserer Konzerte sagt ihnen zu, dass sie also nicht mit Sakko und Krawatte in einen Konzert sein müssen. Wir bieten ihnen eine eher lockere und freundschaftliche Atmosphäre.
Und nach der Aufführung könnten die Besucher noch mit den Musikern zusammentreffen. Denn anders als in einem Konzertsaal bestehe bei den Veranstaltungsorten des Troja-Festivals keine Trennung der Bereiche für Künstler und für Publikum, schildert Virkova. Und zu den Gesprächen nach dem Programm gehöre dann auch ein Glas Wein, so die Direktorin.
Von Anfang an hatten wir die Vision, auch den lokalen Wein zu präsentieren. Zudem planen wir immer ein Zimbalkonzert ein. Das passt toll zusammen. Seit Gründung des Festivals arbeiten wir mit der familiengeführten Winzerei Jablonka zusammen, die ihren Sitz auf dem Hügel in Troja hat. Bei dem Zimbalauftritt im Botanischen Garten gibt es ihren Wein zu verkosten. Es gelingt dem Unternehmen sogar, Rotweinsorten anzubauen, was in Troja eine Rarität ist.
Und vielleicht wird es in naher Zukunft beim Troja-Festival auch ein lokales Bier geben, denn sie habe Informationen, wirft Martina Virkova ein, dass die Eigentümer der ehemaligen Brauerei am Schloss den Betrieb dort gern wieder aufnehmen würden.
Das Troja-Festival findet vom 18. bis 23. Juni statt. Das Auftaktkonzert ist ausverkauft, für alle anderen Programmpunkte gibt es aber noch Karten. Alle Infos hält die Website bereit und das auch auf Englisch. Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus dem Studio verabschiedet sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandssender des Tschechischen Rundfunks.